Tiere, schlechte Tiere? Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.
Willkommen zu einer weiteren Folge von Gute Tiere, schlechte Tiere. Heute mit Chrissy.
Hallo.
Und Eva.
Hallöle.
Heute reden wir über Bewegung, etwas, was jeder von uns gerne tut, besonders beim Podcast hören oder wie auch immer. Bewegung von Tieren im Heim und zwar von Hunden, richtig?
Ja, aber ich glaube, da ist schon der erste Fehler. Bewegung allein ist es ja eigentlich nicht. Es geht eher um Beschäftigung.
Beschäftigung, also Auslastung.
Es gibt ja ganz, ganz viel Kopfarbeit und Co. Es ist nicht immer die reine Strecke, die jetzt so ein Hund zurücklegt.
Aber ich finde es den perfekten Start, weil das ist das Hauptproblem. Ja. Das ist so das Hauptproblem, dass die Leute sagen, der Hund braucht Bewegung, Bewegung, Bewegung.
Ich laufe mit dem 10 Kilometer am Tag.
Und der schon ist immer noch wach. Eine halbe Stunde Bällchen geschmissen und der will noch weiter.
Der will immer weiter.
Ja.
Ja, was macht man denn da?
Ja, also,
da habe ich meinen Hund ja nicht ausgelastet, ganz blöd
gesagt. Ja, doch, vielleicht ja schon körperlich, aber halt nicht geistig. Also Hundebeschäftigung ist im Grunde genauso vielseitig wie die Hundehaltung selber, wie der Mensch selber. Es gibt mittlerweile so viele Wege, seinen Hund ausgelastet zu bekommen, den zu fördern und zu fordern. Sei es halt, dass man wirklich in irgendeine Sportart geht, ist Mantrailen, ist Rallye-O, Longieren, klassische Unterordnung. Oder halt auch irgendwie privat Leckerli-Bäume macht oder. Und was es da alles so gibt, da wollen wir heute halt so ein bisschen drüber reden.
Also wir haben jetzt ja schon mal gelernt, das Wichtigste ist, der Hund muss auch geistig ausgelastet sein, nicht nur körperlich. Und wenn er das nicht ist, dann macht er Rabatz.
Ich glaube so, ja, ganz runtergebrochen kann man das so sagen. So einfach ist es nicht, es ist kompliziert, aber darum geht es jetzt ja gar nicht.
Ja, also nehmen wir mal an, es wird ja relativ komplex jetzt, weil ganz viele unterschiedliche Hunde wollen ja auch auf unterschiedliche Art ausgelastet werden. Ne? Also ein Schäfer will wahrscheinlich anders ausgelastet werden als ein Zwergspitz.
Zumindest hat jeder Hund so seine anderen Steckenpferde, die ihm liegen. Ne? Es gibt Hunde, so blöd es klingt, da kann man mit einem Hobby wochenlang rumzackern und er wird da einfach nicht die Begeisterung für finden. Keine Ahnung, ich habe es jetzt mittlerweile auch aufgegeben im Zughundesport mit meinen eigenen Hunden, weil das wirklich nicht ihr Ding ist. Ist halt einfach so und so gucken wir halt auch im Tierheim, was da wie, auf welchen Hund passt, weil wir auch unsere Tierheimhunde körperlich und geistig auslasten wollen und auch fördern wollen, weil neben dem ganz normalen Tierheimalltag sind es halt auch einfach ganz normale Hunde, die auch gerne Hobbys nachgehen.
Das ist ja schon mal ein ziemliches Problem, sage ich jetzt mal, weil ihr habt momentan wie viele Hunde? 20, 30, 40?
Mehr Richtung 40 als Richtung
20. Mehr Richtung 40, so. Ihr habt 40 Hunde und die wollen alle den Tag über verteilt ganz viel lieb gehabt und ausgelastet werden. Das ist ja nicht in 2 Minuten erledigt. Gut, es gibt sicherlich Rassen, denen wirft man einen Ball hin und die sind einem danach treu ergeben, aber die sind nicht sehr häufig im Heim anzutreffen wahrscheinlich. Wie schafft man das zeitlich, ohne dass der Hund da so auch so ein bisschen zu kurz kommt?
Also man muss in erster Linie bedenken, dass der Tierheimalltag an sich ein ganz anderer ist als für die meisten Hunde daheim auf der Couch. Also hier ist natürlich extrem viel Trubel. Wir schauen natürlich, dass wir im Alltag alleine schon auch sehr viel Auslastung drin haben. Wir gucken, dass die Hunde vergesellschaftet haben. Also dass sie Kontakt zu Artgenossen kriegen, egal ob jetzt rund um die Uhr, Tag und Nacht, weil die einfach super verträglich sind oder halt dann kontrolliert und für ein paar Minuten. Das ist natürlich schon der erste Step, dass wir unseren Alltag einerseits für uns praktisch gestalten und damit gleichzeitig die Hunde auch beschäftigt bekommen. Hier ist ständig was los. Hier sind ständig irgendwelche Handwerker unterwegs, Besucher. Wir haben unsere ehrenamtlichen Gassigeher. Hier ist immer mal Trubel. Man kennt es vielleicht auch noch von früher, von den klassischen Öffnungszeiten. Es ist auch immer mal wieder laut im Hundehaus. Da ist ganz, ganz viel, was die Hunde natürlich auch stresst oder anspricht, wo die Augen, Ohren, Nase ständig in der Luft haben. Die gucken, was war das für ein Geräusch, was war das für ein Mensch. Und alleine das macht die Hunde auch schon müde. Deshalb müssen wir natürlich da auch gucken, dass wir die Hunde nicht zu sehr einfach mental fordern, dass sie auch diese Ruhezeiten überhaupt kriegen. Weil bei uns haben sie da natürlich weniger als für die meisten Hunde entspannt daheim, weil einfach die Umgebung das nicht hergibt.
Ist das eigentlich nachts?
Kommt immer drauf an, wie der Besatz ist tatsächlich.
Also, du wohnst ja nebenan.
Ja.
Schläfst du?
Es gibt Phasen, da schlafe ich wirklich schlecht. Also ich weiß noch, unsere Doberhündin Linette, die hat schon dafür gesorgt, dass ich mit Tränen in den Augen nachts in meiner Wohnung stand und ich wusste, ob ich jemals wieder durchschlafen könnte. Nein, also im Großen und Ganzen, wie Eva schon gesagt hat, ist bei uns so die Ruhe so ein relativ großer, wichtiger Punkt, der uns wichtig ist. Und das geht da gar nicht mal um uns, weil im Worst Case könnte Lukas nicht einfach unsere Fenster schließen und dann sind beide Wohnungen ruhig. Soweit es geht zumindest. Aber die anderen Hunde hören das ja auch. Und besagt, der Hund, der dann Krach machen würde, durch Bellen, Anschlagen, Winseln, Heulen, was auch immer, der hat ja auch Stress. Und ein Hund sollte eigentlich am Tag viele Stunden ruhen. Ich glaube 16 bis 20, sagt man.
Bis 20.
Ne? Ja, wenn man schon bedenkt, dass wir 8 Stunden am Tag hier auf der Arbeit sind. Klar, da dösen die Hunde auch mal, aber die kommen da schon eher schlecht drauf. Deswegen gucken wir, dass da halt auch wirklich nachts Ruhe ist. Dann wird auch nochmal was umgesetzt, dann wird nochmal was anders gepackt, ne? Man muss dann mal von seiner Vorstellung, und wir haben zum Beispiel Bumi, den Herdenschützer, der eigentlich gut draußen beschäftigt und ausgelastet werden könnte, indem er in einem Außengehege lebt. Das findet Bumi relativ bescheiden, der heult dann 3 Nächte durch. Dann setzt man ihn wieder rein und sagt, es geht. Nee, aber prinzipiell ist hier nachts relativ ruhig. Im Zweifelsfall müssen wir nochmal nachjustieren, aber hier ist relativ ruhig.
Also man merkt, das ist auch unfassbar viel Beschäftigung für uns. Einfach gucken, wie kann ich den Hunden einen super angenehmen Alltag gestalten, der nicht langweilig wird, der nicht zu stressig wird. Das ist ganz, ganz viel, was wir bedenken müssen.
Was bedenkt man da so dann jetzt in dem Fall? Die Zusammensetzung zum Beispiel von einem Rudel.
Ja, genau. Das hat man was für einen Typen drin, ne? Die sollten schon auch irgendwo Buddies sein, aber wenn die halt auch gar nicht mehr aus dem Zocken rauskommen und der eine den anderen dann dauernd belästigt und sagt, mach mal was. Man hat es leider ganz klassisch, wir haben noch hinten einen Teil von unseren Gehegen, die sind wirklich, ich sag mal, Matte an Matte gebaut, ne? Also da ist kein Platz dazwischen. Die sind echt, die zu besetzen, das ist jedes Mal ein bisschen wie Lotto und Bingo und keine Ahnung, Roulette in einem, damit die Hunde da nebeneinander sitzen, ohne den ganzen Tag halt am Gitter zu fetzen. Und da reicht auch eine Sichtschutz oft nicht aus, weil die ja nicht blöd sind. Ja, aber kommen wir schon hin.
Ja gut, es gibt ja noch die jetzt hier an der Straße sind. Wenn du da so langläufst, ja. Richtung Park, da hörst kann du auch ja nicht dann jeder schon
sitzen.
Gleich.
Da, ne? Also das ist es halt. Ne? Auch da kann nicht jeder sitzen, es kann nicht jeder nach hinten raus sitzen. Es gibt manche, da muss man gucken, dass wirklich drumherum gar nichts zu sehen ist, dass die ankieksen könnte. Manche finden es total bescheiden, hier vorne neben den Kaninchen zu sitzen. Oder sie finden es halt zu gut, besser gesagt. Ja.
Da sieht man wieder, die Hunde ticken halt alle anders. Ja. Also wir müssen uns auf jedes Individuum ganz anders einstellen und das macht die Arbeit natürlich auch wieder so spannend. Aber das macht auch die Frage nach den Beschäftigungen immer sehr, sehr kompliziert. Weil was viele Leute auch vergessen, es ist ja nicht nur das Hochpushen und Spiel, Spaß haben an sich, sondern auch einfach zur Ruhe finden und mal entspannt nichts zu tun, ohne ständig in Erwartungshaltung zu sein, da passiert vielleicht gleich was, ist für die Hunde auch super anstrengend. Also auch sowas muss natürlich bedacht werden, dass wir im Zweifelsfall, wenn wir merken, okay, ist jetzt schon der 3. Tag, der Hund bellt bei jedem kleinen Geräusch, bei jeder kleinen Bewegung, dass man sich auch sowas dann mal annimmt und sagt so, wir lernen jetzt erstmal, dass auch mal nichts passieren kann und das ist völlig in Ordnung.
Mhm. Und das bringt man dann denen wirklich auch individuell bei, also dass du sagst, okay, es gibt jetzt keinen Grund, Kollege und...
Genau.
Ja.
Muss man sich die Zeit eben nehmen, dass sie erstmal hier die Entspannung und Ruhe finden können und dann, wenn da dieses Gleichgewicht ist aus, ich kann jetzt ganz entspannt mal in der Ecke dösen und schlafen, dann kann man schauen, wie man die auch noch beschäftigt bekommt. Mhm. Weil erst muss natürlich die Ruhe sein, dass die auch mental überhaupt ansprechbar sind. Sonst sind die total drüber. Wie bei den Kindern, nach müd kommt einfach blöd. Und wenn die jetzt schon die 3. Nacht nicht geschlafen haben, weil ihr Nachbar eben nachts anfängt zu heulen, dann musst du frühst nicht anfangen, mit dem irgendwelche Kommandos zu üben. Die sind nicht ausgeschlafen.
Für uns eher als für den Hund.
Genau. Erst ausschlafen und dann gibt's Action.
Gibt's auch welche, denen das völlig egal ist, dass um sie rum voll der Lärm ist, die dann einfach sagen, ach, weißt du was?
Kann es mit Sicherheit sein, aber wenn man ehrlich ist, selbst wenn es einem egal ist, so ein bisschen unterbewusst sind die ja dann doch schon, ich sag mal, im Aufpassen. So. Ich kenne es von mir selber, wenn wir einen Hund haben, der monoton bellt, ist es unglaublich anstrengend, weil man die ganze Zeit hört, ist denn da auch ein anderes Bellen? Weil man muss das Bellen auch ein bisschen im Kopf haben, wenn man hier wohnt. Weil es kann ja sein, dass da gerade jemand übers Gelände läuft, die Polizei bringt gerade ein Fundtier, keine Ahnung, es spricht hier jemand durch den Zaun irgendeinen Hund an, was auch immer. Ne? Also man muss auch ein bisschen ein Ohr dafür haben. Ne? Nur Bellen ist nicht nur, die sind gerade blöd. Es ist ein Igel, der sich in irgendein Hundegehege verirrt hat. Das haben wir ganz oft, oder nur am Rand ist. Und dieses monotone Bellen, durch das du nicht weißt, okay, jetzt ist wirklich Ruhe. Also selbst wenn ich einen Hund habe, der jetzt nicht, weil der Nachbar bellt, mitbellt, sondern sich vielleicht wirklich in die Ecke legt, selbst der hat ja auch dann eine andere Wahrnehmung von der Umgebung und könnte auch deswegen gestresst sein. Deswegen, guck mal, da steht, wo ich sind.
Aber wir gehen jetzt einfach mal vom
Best Case
vom
aus.
Besten Fall sagen, aus.
Kommen wir jetzt wir mal haben, von dem, wir machen die, wir auch die Hunde genau. ruhig. Sie sind...
Wir wollen ja auch beschäftigen. Also gehen wir davon aus, es ist wirklich ein entspannter Hund, der kriegt genug Schlaf, der hat eine coolen, lockeren Tierheimalltag, vielleicht noch mit ein, zwei anderen Hunden zusammen im Gehege.
Hat sich beim Gassigehen schon toll entwickelt, läuft da mit seinen Gassigehern und uns relativ cool durch die Gegend.
Keine großen Probleme, an denen man jetzt erstmal arbeiten muss, weil klar, sowas hat natürlich Priorität. Wenn jetzt ein Hund jeden verbellt oder beißt, wenn da jemand Fremdes ihn anfasst oder in den Raum kommt, dann arbeite ich natürlich zuerst an sowas, bevor ich ihm Sitzplatz, keine Ahnung, Apportieren beibringe. Mhm. Also da muss man natürlich auch mit den Prioritäten achten. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, netter, super entspannter, cooler Hund. Und
der warum auch immer im Tierheim gelandet ist.
Warum auch immer. oder hier einfach cool und nett geworden ist. Kann natürlich auch sein. Und wir schauen jetzt, wie wir die beschäftigt kriegen. So. Weil auch da gibt es ganz, ganz viele Vorurteile, mit denen man halt mal aufräumen muss.
Beispiel,
der Border Collie, der muss jetzt Agility machen. Border Collie, klassischer Hütehund, der hat immer gerne schnell, der hat Tempo, zack, 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 einer steht in der Mitte, der fliegt da über den Parcours, fertig. Oder der Schäferhund, der muss Schutztrieb machen. Der muss die Fremden da verbellen und anzeigen und richtig Power geben. Sowas eben. Mhm. Weil man muss bedenken, ja, diese Rassen, die sind früher mal für etwas gedacht. Die wurden für etwas gezüchtet. Da hat man genau selektiert, der eine Hund soll super Fährtenarbeit machen können, der andere soll apportieren und so weiter und so fort. Und in diesen Fächern sind die natürlich absolute Profis. Kann man sich jetzt einerseits super zunutze machen, weil man weiß, ja, ich habe einen Hund, angenommen jetzt, ja, was nehmen wir denn? Ein Basset.
Basset?
Basset Hound. Kennt man ja, ne? Die machen gut diese Fährtenarbeit, Mantrailing, die sind super mit Nasenarbeit und sowas, für sowas zu haben. Klar kann ich mir das jetzt zunutze machen und sagen, okay, ich habe einen Hund, der schnüffelt gerne am Boden, ich mache doch mit dem jetzt Fährtenarbeit. Aber man muss auch bedenken, der ist dafür gemacht, der ist dafür geboren, der kann das ewig. Weil es ist natürlich sein geheimes Talent. Deshalb kann man natürlich auch schauen, dass man einfach ins komplette Gegenteil geht. Oder wir bleiben beim aufgetretenen Border Collie. Der ist super in Tempo, der ist super darin, Befehle zu befolgen und hier durch den Parcours zu flitzen. Vielleicht macht man mit dem mal was Ruhiges, wo er sich eben mehr konzentrieren muss, weil das eben nicht das ist, was ihm jetzt von Geburt an liegt, sondern man sagt, mal gucken, wie du dich anstellst, wenn du mal was langsam machen sollst, weil dann müssen sie sich viel mehr konzentrieren. Also man sagt so, wir nehmen jetzt diesen aufgetretenen, hippeligen Border und statt, dass wir den jetzt hier super schnell flitzen lassen, machen wir eben mit dem mal eine Fährtenarbeit, wo der wirklich sich richtig konzentrieren muss, mal die Nase anzustellen, also was, mit dem er sonst gar nicht so konfrontiert ist. Kann funktionieren, wenn man jetzt einen Hund hat, der sich auch für andere Hobbys begeistern lässt, aber es kann natürlich auch sein, dass der dann sagt, nö, ich bin halt fürs Hüten und Rumhetzen gemacht, Nasenarbeit liegt mir halt nicht. Man muss da einfach ein ausgewogenes oder ein Gleichgewicht finden, was dem Hund Spaß macht, was auch dem Menschen Spaß macht. Man steckt da unfassbar viel Zeit rein, also es muss natürlich auch einem selber liegen und was die Hunde aber auch nicht zu hoch pusht.
Mhm.
Super schwierig.
Ich kann ja mittlerweile sogar schon in so Hundesporthallen gehen. Also da gibt es hier in der Gegend einige Angebote. Da kann ich jetzt als Privatmensch mit meinem Hund hingehen. Und da kann ich alles Mögliche machen. Von Dogdance bis Agility.
Ohne Betreuung? Dass da einfach eine
Halle ist mit Geräten? Da sind schon Leute
dabei.
Ja, aber
es gibt ja auch Angebote von Hundeschulen ohne Ende. Und wenn man da auch in einer guten Hundeschule ist, dann sagen die einem auch ehrlich, hey, das ist vielleicht das Hobby, auf das du richtig Bock hast. Und vielleicht hast du dir den Hund auch genau für diesen Sport geholt.
Ja.
aber es ist vielleicht nicht das Richtige für deinen Hund.
Also erstmal, ne, gar nichts auf Rassebeschreibungen geben.
Ja, doch, um Gottes Willen, ne? Aber es kann halt auch eben sein, wie Eva sagt, ne, man darf die Genetik, um Gottes Willen, ganz viel auf Rassebeschreibung geben. Das ist das Hauptproblem bei den Hunden mittlerweile, dass die Leute das nicht tun. Aber es kann halt sein, dass wenn ich einen Hund hole, der halt eine genetische Veranlagung für was hat, dass das unglaublich schwierig ist, den in diesem Bereich dann auch zu führen. Ne? Mhm. Wie gesagt, gerade bei diesen ganzen Hunden, die so High Drive sind und so schnell drüber sind, da neigen die Leute eh mal dazu zu sagen, ich habe jetzt einen Mali, ich habe jetzt einen Border, ich habe jetzt einen Aussie, den muss ich auspowern und putschen die Tiere bis ins Unermessliche hoch, dass die im Grunde sich selbst nicht regulieren können. Dass da am Anfang halt, bevor ich so einen sehr aktiven Hund wirklich arbeite, erstmal ganz viel Ruhearbeit ist. Das ist halt sowas, was ganz viele Leute unterschätzen, weil ankriegt man die immer. Ne? Also wenn ich einen Border habe und das ist, und ich bringe den von klein auf nur Ruhe bei, ich muss nur einmal machen, aufkommen, und dann ist er da. Und dann, ne, um Gottes Willen, auch da gibt es Ausnahmen, und man sollte auch immer gucken, dass man nicht nur gegen die Genetik seines Hundes arbeitet. Man holt sich jetzt nicht einen Border, um mit dem dann, wir hacken heute so auf den Bordern rum.
Aber, ne, liebe Border Collie-Besitzer,
nehmt es uns nicht übel. Das
ist einfach ein Bilderbuch.
Das ist einfach ein fantastischer Hund.
Wir können ja auch einen Aussie nehmen.
Genau. Ja, aber ich hole mir jetzt keinen Aussie, damit der im Kindergarten ruhig in der Ecke liegt und von Kindern gestreichelt wird. Nö, so, ne? Wird nicht passieren, der rennt eher drumherum und hackt den in die Fersen. So, also von daher, ja, um Gottes Willen, Hunde da auch dementsprechend für das, also bedenken, für was die sind, und nicht nur konträr dazu arbeiten. Aber halt auch bedenken, wie schnell ich Hunde, wenn sie für was gemacht sind, auch da zu weit kriege und zu hoch kriege.
Man hat da dann auch oft das Problem, dass man das Gefühl hat, es ist nicht genug. Dann irgendwann hast du deinen sehr agilen, aufgetretenen, aktiven Hund und bist mit dem montags bei Agility. Und der Hund wird hochgepusht und hat da Spaß und zockt. Und es wird ja auch total viel Hormone und Endorphine und alles wird da frei und belohnt den Hund und er findet das super geil. Und durch dieses Hochpushen will er irgendwann einfach immer mehr. Also das reicht irgendwann nicht mehr zur Auslastung. Der bekommt einfach mehr Kondition in dem Ganzen. Und dann bist du am Ende montags bei Agility, Dienstag beim Dogdancing, Mittwoch machst du Longieren, dann machst du Donnerstag vielleicht noch Flyball, am Wochenende bist du noch auf Turnieren unterwegs und der Hund ist einfach immer unter Strom, weil er es halt in den Momenten leisten kann, weil er da richtig Bock drauf hat.
Das ist aber ein Problem, was ich schon häufiger mitgekriegt habe. Leider jetzt sind wir immer noch beim Border Collie. Wo dann, wir haben ja so ein schönes Rudel auf unserer Hundewiese, die Besitzer, Besitzerinnen, dann sagen, ja, ich weiß nicht, was ich mache.
Ich krieg den nicht mehr müde.
Der ist die ganze Zeit gerannt heute Morgen und der kriegt trotzdem, der schläft nicht.
Dann steht er abends vor der Couch und sagt, er will noch mal raus.
Genau, richtig. Weil ja, was macht man denn da? Oder was hat man erstmal, was hat man falsch gemacht?
Er hat halt keine Ruhe beigebracht. Das ist so was ganz, ganz oft unterschätzt wird, wie viel man den Ruhe beibringen muss.
Und wie bringe ich dem Hund Ruhe bei? Schmeiße ich eine Decke drüber oder spiele ich ihm Lalelu vor?
Es kommt drauf an welchem Punkt man ist. Also ist man schon mal so weit, dass der Hund eben jeden Tag diese 5 Stunden Beschäftigung braucht, ist man wirklich in der Sucht irgendwann drin geraten. Dann wird es wie ein Entzug, so blöd es klingt. Also man muss den Hund halt auch einfach mal dazu zwingen. Also Deckentraining ist ein guter Anfang, dass man sagt so, du gehst auf deine Decke und es passiert jetzt erstmal nichts. Und wenn du aufstehst, bringt man ihn eben wieder auf die Decke, bis er dann versteht, okay, ich komme damit nicht weiter, ich kann 30 Mal aufstehen, bringt nichts, und irgendwann resignieren sie einfach, legen sich hin und merken erstmal, wie schön es sein kann, jetzt mal zu schlafen.
Aber bis man an den Punkt kommt, dauert.
Das dauert.
Also,
wenn man halt einen Hund hat mit so Suchtproblematiken, ne, man hat das ganz oft, dass die dann auch jetzt wollen wir nicht zu viel über einen Kamm scheren, ne, aber auch so Hunde, die man hat, die in einem fehlgeleiteten Beutefangverhalten sind, bis man die wirklich mal so weit hat, dass die auch mal was runteratmen können. Das dauert unglaublich. Und da ist halt einfach der Punkt, wo ganz wichtig ist, wenn man sich einen Hund von klein auf holt, dass man da, wie gesagt, bevor man da Energie und sonst was reinbringt und bevor man einem kleinen Welpen schon anfängt, Bällchen zu schmeißen oder irgendwas anderes zu machen, was absolut nicht gut für Gelenke und Psyche ist, dass man da wirklich erstmal anfängt, an Ruheübungen zu machen. Im besten Fall mit einer Hundeschule, die einen mitbetreut, ne, weil auch da Hund und Mensch individuell sind und man da vielleicht auch irgendwann mal verzweifelt, weil es ist wirklich anstrengend. Eva und ich und auch Priscilla, wir haben so oft Junghunde zu Hause hier durchs Tierheim. Es ist wirklich anstrengend, gerade dieser erste Teil mit, hey, wenn wir in der Wohnung sind, musst du nicht die ganze Zeit rumrennen, du musst nicht den adulten Hunden am Schwänzchen ziehen. Und wir haben heute ganz viel erlebt, du hast deinen Socialize-Moment heute in der Stadt gehabt. schlaf jetzt bitte einfach. Hier ist dein kleiner Kauartikel, da hast du deine Decke, bitte bleib da. Das ist super anstrengend, aber das ist unglaublich wertvoll für die Tiere.
Ja, im Schlaf wird erstmal das Ganze überhaupt verarbeitet.
Ja.
Also auch so, je mehr der Hund ruhen kann, desto leichter wird es auch, ihm andere Sachen beizubringen, weil er dann eben erst wieder aufnahmefähig ist. Aber es gibt einfach eine gute Faustregel. Alle Energie, die ich freisetze, muss ich auch wieder stoppen können. Also je weiter ich meinen Hund hochpushe, desto zuverlässiger muss ich ihn auch wieder zur Ruhe bringen können. Und wenn ich weiß, meinem Hund fällt es super schwer, zur Ruhe zu kommen, dann schaue ich eben auch, dass ich das auch für ihn einfach einfacher mache. Indem ich ihn gar nicht so krass in diese Sucht bringe oder in diesen Endorphinrausch bringe, weil dann wird es für den Hund einfach irgendwann unfair. Weil er kann es nicht leisten, er kann nicht von sich aus zur Ruhe kommen. Und warum dann erst überhaupt in die Situation bringen? Lieber alles ein bisschen langsamer machen. Und so wird es für alle Beteiligten einfacher.
Hilft notfalls auch sowas wie Entzug. Dass ich wirklich sage, wir hatten jetzt ja vorhin schon den Fall, der schläft nicht, der kommt nicht zur Ruhe. Dass ich dann jetzt halt wirklich sage, okay, gut, dann kommst du jetzt die nächsten paar Tage an die Leine. Darfst nicht über die Wiese rennen. Wir gehen irgendwie stramm nebeneinander her und danach ist Schluss für heute.
Mag ich so pauschal nicht beantworten, aber man muss halt bedenken, dass man dieses Ganze, also gerade diese ganzen Verhaltensweise, die halt eben auch diese Suchtcharakter haben, dass das halt auch jedes Mal wieder so ein kleiner Kick ist und dass das halt, wie gesagt, so ein Entzug kann da echt blöd sein. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, das ist was, das dann super individuell ist und also so blöd es klingt, wir haben gerade so ein Beispiel Don. Das ist so ein Bewegungsjunkie, der wirklich, wenn man nicht aufpasst, der macht mit seiner Pfote Wellen im Wasser, im Planschbecken, um die zu jagen.
Der animiert also andere Hunde zum Buddeln, damit er dann die Erde dann fangen kann.
Ja, ne? Lass Teamarbeit machen, wir hauen hier gemeinsam
an. Genau, also wirklich, der steht dann da, buddelt, guckt dabei die anderen Hunde an und freut sich richtig, wenn die dann kommen, dann springt er weg, sagt, ja, los, buddel du, und dann steht er hinten und fängt die Erde, die schnitten.
Ist einfach also, ein verdammt kluger Hund.
Ja, und es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir entwöhnen Don jetzt dem fehlgeleiteten Beutefangverhalten, indem wir einmal die Woche trotzdem noch Bällchen schmeißen gehen. Ne? Mhm. Also da haben wir wirklich straight gesagt, nee, das gibt's nicht für dich. So, das können wir so nicht leisten, weil wir da halt auch einfach in einer Gefahrensituation sind. Ne? Weil da halt Menschen, Tiere gefährdet werden ab einem gewissen Punkt und vor allem, dass es dem Hund ja nicht gut geht, weil es halt so ist, dass der, also wirklich, man könnte den da beobachten, wir lassen es nicht zu, weil wir wissen das von der Theorie, wir brauchen das nicht praktisch beweisen, aber man könnte dem 3 Stunden zugucken, wie der Wellen macht, um die zu jagen. Und dann ist der halt auch durch. Und das ist dann aber auch nicht schön. Die Leute haben dann immer so im Kopf für den, ah, guck mal, der lächelt doch so und guck mal. Und der freut sich so. Und das ist aber körpersprachlich, was der Hund zeigt, keinerlei Freude, sondern nur Aufregung und Stress ist.
Ja.
Das ist halt immer ein bisschen
was. Auch damit sollte man sich ja auseinandersetzen. Wie erkenne ich körpersprachlich bei einem Hund Aufregung und Stress?
Ja, und da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten über Webinare, Bücher, sogar teilweise wirklich gute kostenlose Angebote. Auch teilweise wirklich schlechte, kostenlose Angebote. Aber da sollte man sich, und das ist halt so ein Ding, Hundehalter sollten sich ganz viel im Vorhinein informieren. Das Internet ist halt voller Infos und auch voller schlechter Infos. Das macht es halt manchmal wirklich schwierig.
Dieser Teil des Internets ist der mit den guten Infos. Hallo.
Ja, also im Idealfall einfach wirklich eine vernünftige Hundeschule suchen. Es gibt auch ganz, ganz viele, die haben dann eben Schnupperangebote, dass man auch erstmal gucken kann, wie liegt es mir und meinem Hund und dass man einen Hundetrainer an der Seite hat, der die ganze Sache im Blick behält.
Ja.
Der dann von Anfang an schon sagen kann, ja, das macht ihm Spaß, nein, es macht ihm keinen Spaß oder es macht ihm so viel Spaß, du musst da wirklich aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Deshalb von Anfang an wirklich gucken, wie man das Ganze aufbaut und dass man sich da professionelle Beratung holt.
Wie merke ich denn den Unterschied, ob ihm jetzt was Spaß macht oder ob das schon eher so, wie du jetzt gesagt hast, mit dem Wellenschlagen zwanghaft ist und der das eigentlich gar nicht machen will, aber irgendwie machen muss?
Ist halt die Frage, ob du es abbrechen kannst.
Mhm.
So, und ob er es halt auch einfordert.
Ja.
Würde ich sagen.
Ja, vieles ist auch super fließend. Am Anfang kann es noch lustig sein, aber wenn die Hunde mal an dem Punkt sind, dass sie nichts anderes mehr wahrnehmen, also wenn die in ihrem Tunnel sind und wirklich nur noch diese eine Sache tun, dann wird es wirklich schwierig.
Also unserer fordert abends immer eine dritte Runde ein. Wir gehen morgens, wir gehen abends und dann will er spät abends, weil wir halt statt auswärts gehen die 2 Tage und 2 Runden. Und abends will er dann statt einwärts nochmal seine Runde um den Block haben.
Ja, das kann aber
und da klebt die Nase wirklich am Boden und du merkst, er macht Nasenarbeit. Eigentlich will er wirklich nur was zu fressen suchen, weil wir haben ein paar Dönerstände um die Ecke und blöderweise flog mal was raus und ja,
zerlief dann. Das kann aber ritualisiert sein. Meine Hunde sagen auch um 9 Uhr, ey, ich muss jetzt mal. Ne? Ich habe mein Rüde, der war neulich mal ein Wochenende bei meinen Eltern. Und da hat meine Mutter auch gemeint, ne, kann sein, um 9 Uhr ist bei dir letzte Runde. Ich meinte, ja, und ich meinte, ja, das hat mir ja nur bis gesagt. Der hat gesagt, ey, Oma.
Ich glaube, die wissen auch einfach, dass du einen Bürojob hast. Die denken sich, Mensch, der muss ausgelastet werden. Ja. Was hat der denn heute für Schritte gemacht?
Und guck mal, wenn ich jetzt hier ein bisschen schnupper, interessiert ihn das?
Oh, ja, das interessiert mich. Wenn ich nach links laufe, läuft er auch nach links. Ist ja spannend. Fantastisch. Der hat schon richtig Bewegung. Also,
ja. Kimchi ist
aber auch wirklich. Ich wollte gerade sagen, ja, Kimchi freut sich auch. Guck mal, die Leinführigkeit von Volker ist schon viel besser geworden.
Ja, der macht schon viel besser, was ich will.
Ja.
Das kommt ja wiederum auch noch dazu. Das ist ja dann wiederum, der Akita ist ja ein wie sagt man, sehr willensstarker Hund.
Das sagen alle Akita-Halter.
Ja. Nee, ist ja
dazu, die sind einfach anders als
die anderen. Einfach anders.
Das sagen alle Rassen.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Nee, aber er ist ja erzogen worden, eigene Entscheidungen zu treffen. Das macht es wiederum im Auslasten noch ein bisschen blöder, weil er will sich ja so auslasten, wie er Bock drauf hat.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da hast du gerade so ein typisches Beispiel von das Hobby, das der gut findet, muss erst erfunden werden.
Aber wenn du schon sagst, der ist auf Dönerstände
fixiert,
dann machst du ja einfach sehr leicht. Also es gibt ja auch ganz, ganz viel. Es muss ja nicht immer direkt Hundesport sein. Es können auch ganz einfache Sachen sein.
Zielobjektsuche mit Knoblauch.
Zum Beispiel
eine
Knobisoße durch die Straße ziehen. Nee, aber arbeite doch einfach mit Futter. Du kannst ja einfach gucken. Es gibt diese Schnüffelteppiche. Oder du verstreust es einmal quer auf der Wiese, der soll mal sein Abendessen suchen. Man kann es auch super süß in so Bäume stecken, in die Baumrinde. Das ist einfach Suchen auf 3D, nicht immer nur die Nase am Boden. Die müssen auch mal hochgucken, die müssen da auch erstmal auf die Idee kommen, dass die Sachen auch woanders sein können. Es gibt ja auch so Sachen. Es muss ja nicht immer direkt der Hundesport sein. Es können ja auch ganz einfache Sachen sein, die sich auf dem Gassigang auch unterbringen lassen. Futterspiele. Oder ihr geht halt mal einen ganz anderen Weg. Oder der Hund balanciert mal über einen Baumstamm. Der läuft mal mit dir zusammen durch so einen kleinen Bachlauf, weil fand er vielleicht am Anfang gruselig und jetzt so langsam gewöhnt er sich dran und macht einfach mal was Spannendes, was Neues. Nicht immer nur dieselbe Strecke. Das ist ja auch so ein Problem, was viele immer mit diesem Streckenlaufen haben. Die haben dann ihre feste Gassi-Route, die dauert vielleicht 1,5 Stunden oder 2. Aber es ist ja trotzdem jeden Tag dieselbe Route. Mhm. Und wenn jetzt ein Hund jeden Tag dieselbe Route gelaufen hat, irgendwann hat er alles gesehen. Ja, weil meistens laufen ja auch da jeden Tag dieselben Hunde. Also es riecht ja auch immer gleich.
Ja, klar.
Deshalb fahr doch mal woanders hin. Schau dir mal was Neues an.
Wie viele Routen sollte ich so haben im Schnitt? 20, 50?
Nein. Ich glaube, mit 5, 6 bist du schon
einer von den vielen
unterwegs. Ja. Oder auch im Zweifelsfall mach's einmal die Woche, dass du dir wirklich die Zeit nimmst, fahr woanders hin.
Ja.
Oder es gibt auch wirklich Kleinigkeiten. Lauf einfach mal auf der anderen Straßenseite.
Oh ja,
das ist das. Selbst Wunder. Da fängt es schon an. Das sind ganz andere.
Lauf die Strecke mal anders
rum. Ja. oder zu einer anderen Uhrzeit.
Ja.
Einfach diesen Tagesablauf einfach spannend gestalten für den Hund, weil sonst ist es für den halt auch irgendwann öde.
Ich war neulich um 18 Uhr hier Gassi und war schockiert, wie viele Leute hier dagegen Gassi gehen.
Wieso? Ja, ich gehe auch um 18 Uhr.
Man sieht
ganz andere Leute. Ich wusste gar nicht, wie viele Leute hier aus Stockstadt rüberlatschen und hier Gassi gehen. Ja. Ich bin begeistert.
Also ich bei uns auch, ich denke mal so, ist der Hund neu?
Ja.
Den hast du nie gesehen. Ja. Den hast du nie gesehen. Und den sehe ich vielleicht danach auch ein ganzes Jahr lang nicht.
Wollt ihr den vielleicht abgeben?
Nee, aber das gehört wirklich dazu. Also auch im Alltag einfach spannend bleiben.
Ja. Das ist jetzt ja die geistige Auslastung. Jetzt kommt ja noch so ein bisschen die körperliche hinzu. Der Klassiker ist ja, der Husky muss 5 Stunden am Tag
laufen, Minimum, sonst
geht er kaputt.
Ja, da kann man auch noch gut einen draufsetzen. Man kann mit dem Hund zusammen joggen gehen. Man kann den Hund auch noch in Zuggeschirr spannen und mit ihm so joggen gehen. Man kann ihn neben dem Fahrrad laufen lassen. Man kann ihn auch vors Fahrrad spannen und ihn ziehen lassen. Man gibt auch so Dockscooter. Es gibt alles Mögliche, was man so zum Thema Laufen machen kann.
Ja.
Dann müssen wir
noch. Wie kriege ich denn raus, wann mein Hund körperlich ausgelastet genug ist? Also idealerweise bleibt er ja wahrscheinlich irgendwann liegen und sagt, leck mich.
Idealerweise hat er am Ende vom Ganzen noch ein bisschen Energie. Weil sonst bist du oft schon zu drüber. Also auch da musst du gucken, wenn man da wirklich Geschwindigkeit reinbringt, also wirklich joggen geht, Fahrrad fahren oder so. Einerseits musst du das langsam aufbauen. Auch der Hund braucht die Kondition. Der muss erstmal ein bisschen Muskel kriegen. Der muss sich auch erstmal warm laufen. Man kann nicht sofort mit dem jetzt hier eine Stunde den Vollgas durch den Wald pesen lassen am Fahrrad, am Mountainbike oder sonst was. Also auch das muss man sinnvoll aufbauen. Und meistens merken die Hunde in diesem Laufrausch eben nicht, dass sie erschöpft sind. Deshalb selber muss man gucken, wann wird es zu viel. Also man baut das langsam auf Und wie gesagt, im Idealfall machst du am Ende noch so ein kurzes Cooldown, läufst mit dem noch mal ein bisschen und dann ist er noch entspannt und kollabiert nicht.
Ja, weil die laufen da drüber. Im Zweifelsfall merkst du erst, wenn du stehen geblieben bist, dass das zu viel war. Also da auch gucken, dass der Hund natürlich bei allem, was ich sportlich mache, auch da gesundheitlich, dass das passt, ne? Dass ich da mit einem Tierarzt gesprochen habe, ob der fit für Hobby X ist oder auch mit einer Physiotherapeutin oder einer Physiotherapeutin, dass es halt auf jeden Fall abgeklärt ist.
Genau, also wir haben es uns hier im Tierheim relativ leicht gemacht, indem wir ja untrainierte Hunde haben, aber meistens auch untrainierte Menschen. Also wenn ich nicht mehr kann, dann ist kann es der für Hund den lange
noch gut. Ja. Ja gut, ihr müsst eure ja auch körperlich auslasten. Machen das die Gassigeher oder schnappt ihr euch morgens jeder vier Hunde und geht in den Park?
Ja klar, wir gehen den ganzen Tag nur Gassi. Ach, Traumjob. Ja,
absolut. Nee, ja. Wir haben zum Glück Unterstützung von vielen tollen, sehr engagierten Gassigehern, die mit den Hunden da täglich ihre Runden drehen. Teilweise gibt es natürlich Kandidaten, die wir in der Hand haben, weil sie halt auch nicht einfach für jedermann führbar sind. Aber im Großen und Ganzen übernehmen das Ehrenamtliche. Und auch da haben wir viele, die dann auch diese Hundehobbys mit den Hunden auch machen. Klar, wir leiten die vorher an oder wir stellen da dann auch verschiedene Dinge, was man eben so braucht für den jeweiligen Sport. Und dann können natürlich auch unsere Gassigeher sich da körperlich betätigen. Ist natürlich auch für alle, wie gesagt, eine Auslastung. Ob jetzt wir das privat sind mit unseren Hunden, wenn wir joggen gehen, das ist natürlich auch für uns ganz gut. Und genauso auch für die Gassigeher.
Haben wir neulich jemanden gesehen, der ist wirklich mit dem Hund joggend vorbeigelaufen und unsere haben dem irgendwie nur so nachgeguckt, so, Bruder, warum machst du das? So, mach Nasenarbeit, Bruder, statt Sport. Nee. Ja. Gut, dann kann ich ja also, wenn ich mich hier als Ehrenamtlicher betätigen will, dann kriege ich dann auch ein bisschen ein paar Erklärungen, so von wegen das und das.
Das auf jeden Fall. Also es kriegt ja eh jeder Gassigeher von uns eine Einweisung in den jeweiligen Hund, beziehungsweise die Gassigeher, wenn sie neu sind, werden von uns relativ eng betreut. Also da gehen wir die ersten paar Male mit. Wir haben auch wesentlich mehr Anfragen an Gassigehern, so blöd es klingt, als wir eigentlich brauchen, ist übertrieben. Ne? Aber ich meine, du weißt selber, wir haben ja schon echt so Kaliberchen an Hunden und wir wollen ja, da sind wir wieder an dem Punkt, Qualität statt Quantität, die sollen nicht nur körperlich ausgelastet werden, sondern die sollen ja auch ihren ganzen Murks, den sie gelernt haben, ablegen und nicht noch schlimmer machen. Das heißt, im Grunde, da ist schon viel einfache Auslastung durch Erziehung, durch Sozialisierung. Aber darüber hinaus, unsere Gassigeher dürfen immer zu uns kommen und fragen, hey, ich habe Probleme mit XY-Verhalten, das sowieso, aber auch, wie sieht's denn aus? Ihr habt doch diesen ganzen Physiokissen-Kram oder ihr habt doch da Cavalettis. Wie sieht's denn aus? Wer Zughundesport was für den? Da sind wir, sag ich mal, doch ganz gut aufgestellt und natürlich, wir haben ja auch das Hundezentrum, mit dem wir zusammenarbeiten. Da haben wir auch immer wieder Gassigeher, die Kurse mit den Hunden dort besuchen, wirklich. Da auch um Gottes Willen gerne sich noch verlustieren dürfen.
Was ich mich jetzt vorhin gefragt habe, bei diesem Beruhigen im Haus, wenn er jetzt wirklich, wirklich kaum zur Ruhe kommt, kann ich da mit irgendwelchen externen Einflüssen nachhelfen? Also beispielsweise, ich lege ihm Tschaikowski auf oder zu Silvester, das ist ja hoch umstritten, das hatten wir auch schon, sagen ja viele, dann kriegt der Hund ein Löffelchen Eierlikör, dann gibt er Ruhe.
Ne? Zu Hunden und Alkohol äußern wir uns in dem Kontext nicht. Überhaupt nicht, nein. Aber, Jägermeister nur für Tierpflegerinnen. Genau. Aber natürlich kannst du dir da auch Abhilfe schaffen. Ne? Alles, was im Grunde an Kau- oder Leckenbeschäftigung ist, fährt schon mal runter. Ne? Wie gesagt, ein Hund immer wieder Deckentraining, dass der versteht, fahr runter. Das ist was. Silvester ist ein Riesenthema, ein riesen aufgebauschtes Thema, wo ich weiß, es kann echt übel sein, wenn man einen Hund hat, der so in der Angst gefangen ist. Ich finde aber auch, dass ganz viele Leute 365 Tage im Jahr, ja, 364 Tage im Jahr den Bums völlig ignorieren. Mhm. Und dann irgendwie einen Tag vor Silvester fällt ihnen ja ein, dass ja die ganze Welt gemein ist, weil ihr armer Hund hat wieder Angst. So, ne? Wie gesagt, ich bin da auch schon durch, aber man kann da auch schon gegenwirken, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wie gesagt, ein paar Leckmatten, was zum Kauen. Ne? Man muss immer im Kopf haben, dass gerade so Kau-Leckgeschichten auch potenziell gefährlich sind. Ne? Wenn der Hund das verschluckt, ist immer ein bisschen blöd, dass man das halt unter Aufsicht macht. Aber da kann man den Hund auch schon mal runterfahren, dass der auch, gerade wenn der nicht so wirklich versteht, dass man im Haus auch runterfahren kann, das ist dann schon mal was, wenn der mal erstmal so eine halbe Stunde so eine Licky mit
bearbeitet hat, dann ist er auch erstmal beschäftigt gewesen. Es gibt natürlich super viele Hilfsmittel und warum sollte man die nicht nutzen? Man sollte bloß am Ende vom Tag nicht davon abhängig sein müssen. Ja. Also der Hund sollte trotzdem früher oder später auch ohne sowas zur Ruhe kommen können. Aber vor allem in der Anfangszeit oder wenn man selbst, wir sind selber Hundehalter, wir wissen es genau, wenn man selber einfach auch gerade keine Zeit oder keinen Kopf dafür hat, das jetzt mit dem Hund durchzudiskutieren, kann man sich auch natürlich so ein bisschen helfen.
Wie behält man als Mensch da die Geduld? Das klingt alles nach so einem schrecklichen, so bleib locker, weil du willst den ja wieder anbrüllen, das willst du garantiert nicht, das bringt sowieso nichts, du willst keine Gewalt anwenden, schon mal gar nicht, ne, weil das bringt auch nichts, im schlimmsten Fall hast du dann nachher nur ein paar Narben extra. Behält man da als Mensch die Geduld?
Ich glaube einfach reiner Optimismus. Also du musst natürlich bedenken, so ein Hund lebt jetzt vielleicht oder hat man jetzt vielleicht 12 Jahre und dann habe ich jetzt lieber mal 3, 4, 5, 6, vielleicht auch länger, richtig anstrengende Wochen, weil der Hund ständig wieder aufsteht oder jammert oder sonst was. Und habe dann den Rest des Hundelebens aber Ruhe, weil der Hund es weiß, wie es funktioniert und ich das vielleicht nur mal kurz wiederholen muss, um ihn dran zu erinnern, als jetzt zu sagen, okay, ich bin zu faul oder ich habe jetzt, da keine Nerven, das durchzusetzen und habe dafür dann 12 Jahre lang einen dauerhaft gestressten Hund daheim, der vielleicht bei jeder Kleinigkeit quietscht oder aufsteht oder die Wohnung patrouilliert. Da muss man einfach abwägen. Dann lieber einmal kurz und knackig das durchgekaut und danach hat man es
auch
Ruhe.
Auch wenn man manchmal Pech hat und man hat keine 5 bis 6 Wochen. Und es gibt auch wirklich Leute, die sich da durch so Geschichten wirklich ein Jahr oder 2 oder 3 wirklich arbeiten müssen, bis der High Drive Aussie-Welpe, den ich geholt habe, der wirklich der tollste, aufgeregste, wildeste im Wurf ist, wirklich entspannt ist beim Gassigehen.
Wir möchten uns für der Folge bei allen Aussie- und Border Collie-BesitzerInnen entschuldigen.
Das ist praktisch. Wir haben im Grunde jedes Mal, wenn wir eine der beiden Rassen angesprochen haben, auch direkt ins Team gebrüllt. Priscilla atmet oft auch einfach.
Ja, aber mittlerweile gibt es ja auch diverse technische Hilfsmittel, auf die ich mich verlassen kann. Wir haben jetzt seit neuestem, ich nenne den Namen nicht, jeder weiß sowieso, aber es ist eine sehr, sehr, sehr teure Überwachungskamera. Dieses Ding hat mich als Einbrecher erkannt, als ich nachts neulich mal irgendwie einen Kakao im Wohnzimmer habe stehen lassen und den geholt habe. Dieses Ding erkennt, wenn der Hund bellt, Stressreaktion hat, Angst hat, sich bewegt, dann verfolgt sie ihn auch noch automatisch. Also das ist hauptsächlich
Stalking im Hausetor. Ich finde es richtig witzig, wie man selber als Mensch immer guckt, dass der Hund einem nicht nachläuft, dass er nicht guckt, was auf der Straße los ist.
Ich kann das sogar aufs Handy live streamen. Super. Wir hatten das, wir saßen auf dem Balkon, Sherry hat im Wohnzimmer gebellt und dann kannst du übers Handy mit dem Hund reden. Super, und dann, sie hat dann gemeint, Sherry, und Sherry guckt sich so um, so, hä, was? Ich höre sie, aber sie ist nicht da. Und dann hat die auf einmal Ruhe gegeben. Also sowas ist sowas eher Schnickschnack oder...
Ich muss ehrlich sagen, mir hat es am Anfang auch Sicherheit gegeben. Also ich hatte jetzt kein High-End-Gerät, das war relativ läppisch. Und man konnte zwar durchreden, aber der Hund hat definitiv nicht gecheckt, dass du das bist. Aber mit meiner jungen Wolfhündin war ich auch wirklich froh zu wissen, okay, die hängt gerade nicht irgendwo in der Ecke, weil sie versucht hat, über die Lampe rauszuklettern und sich irgendwie irgendwo wehgetan hat oder sowas. Ne? Um Gottes Willen, sowas kann schon auch Sicherheit geben. Aber auch da ist wieder der Punkt, man muss auch ganz viel aufpassen, dass man nicht zu viel Themen aus Dingen macht. Aber ich glaube, das ist wie alles im Leben. Ja.
Aber ich fand auch, was du eben gesagt hast, fand ich sehr spannend. Man guckt, dass der Hund einem ständig nachläuft und ist dann aber selber so. Weil wir haben es die Tage auch im Team erst besprochen, haben wir nämlich auch gesagt, wir wollen ja nicht, dass unsere Hunde da ständig aus dem Fenster gucken und alles im Blick haben. Aber wir sind ja selber so. Sobald man irgendwo was draußen hört, dass die Nachbarn streiten oder irgendwo ein Auto hupt oder so, steht man als Mensch ja selbst direkt da am Fenster und glotzt. So. Also da muss man sich ja nicht wundern, dass die Hunde diese Energie und das alles mitnehmen. Ja. Also manchmal auch einfach selber mal
auch sowas. Ich wollte gerade sagen, also wenn die, ne, um Gottes Willen ist es wichtig, dass ein Hund entspannt in der Wohnung liegt, aber wenn der Mensch ja selber nur rumrennt, ne, wird es auch für den Hund schwierig, ne? Ja.
Also muss ich auch ein bisschen Ruhe ausstellen.
Ja, mehr Fernsehabende mit Hunden. Ja,
auch mal 20 Stunden am Tag schlafen und Chef dann sagen, sorry, ich trainiere gerade mit meinem Hund.
Ja, kann muss heute aktive Ruheübung machen. Ja, Thema Stimmungsübertragung. Ja, auch das, was uns motiviert, Ruhetraining zu machen, man glaubt gar nicht, wie entspannt es ist, mal auch einen Hund dann mit ins Restaurant so nehmen zu können, wenn man weiß, der legt sich jetzt unter den Tisch und schlüpft.
Ja. Wenn ich schon nicht zu Hause beim Frühstückstisch von meinem Hund erwarten kann, dass er unter dem Tisch liegen bleibt, wenn ich es ihm sage, dann kann ich es in der Wirtschaft schon gar nicht.
Und so kann man dem Hund halt auch viel mehr Freiheit noch bieten und viel mehr coole Erlebnisse einfach ermöglichen, weil man weiß, sowas funktioniert. Und man muss natürlich auch immer denken, selbst wenn es für den Menschen jetzt nervig ist, wenn der Hund bellt oder gestresst ist zu Hause, ist es ja für den Hund noch viel, viel schlimmer.
Ja.
Also deshalb, du hast entschieden, du holst jetzt diesen Hund und dann schau, dass du dem halt ein schönes Leben ja. Gestalten kannst. Deshalb
öfter mal auf die Couch einen Hundefilm gucken.
Genau.
Das gibt es ja auch noch, stimmt. Das jetzt, dann hören wir aber wirklich auf. Was ist mit solchen Sachen wie TV-Sender für Hunde, die ja irgendwie, wo du nur die ganze Zeit siehst.
Mehr rauschen.
Ja. Und das oder wo halt andere Hunde rumrennen?
Oh nee, das würde ich schon wieder nicht machen. Also Hunde können das ja teilweise erkennen, meine Eltern und ich.
Also ich will auch nicht, dass mein Hund meinen TV rammelt. Also
ja, wollte gerade sagen. Also meine Eltern und ich, wir hatten mal einen Collie, der hat immer erkannt, wenn Pferde im Fernsehen waren und hat die dann ja. angeknurrt. Also wirklich blödes Tier. Nein, kluges Tierchen. Es hilft vielleicht, was laufen zu lassen, ne? Damit die nicht alles aus der Umgebung mitkriegen, wenn man einen hat, der so ein bisschen... Aber da ist man wieder an dem Punkt, wenn ich doch meinen Hund den ganzen Tag beschall. Also entweder bin ich da, lauf rum und habe meinen Fernseher an oder meine Musik oder meinen Podcast. Wir sind ja selber mittlerweile so, dass wir keine Ruhe mehr ertragen. Und dann, wenn ich mal aus dem Haus gehe und mein Hund könnte endlich mal seine Ruhe vor allem haben, mache ich dem noch einen Fernsehsender an.
Meeresrauschen.
Ja, selbst ein Meeresrauschen ist ja ein Hintergrundgeräusch. Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der doch schon sehr, sehr aufmerksam ist, was Geräusche im Treppenhaus angeht, wie gesagt, dann hilft es vielleicht auch mal, einen Radiosender oder sowas laufen zu lassen. Aber ich glaube, ich würde da auch echt bevorzugen, dem Kerl mal die Ruhe zu gönnen.
Ja, ähnlich wie die Kauartikel. Also ja. Man kann das in der Anfangszeit vielleicht nutzen oder punktuell mal nutzen, aber es sollte im Endeffekt auch ohne Hilfsmittel gehen.
Mhm. Gut, dann haben wir heute sehr viel gelernt über Hunde, ruhige Hunde.
Es hat jetzt eine ganz andere Wendung genommen. Ja. Wir sind eigentlich mit einer Haltung hier reinzukommen. Wir erklären,
wie
Longieren aufgebaut wird, wie man Hoopers macht. Oder
was es nicht alles für tolle Hunde-Hobbys gibt.
So viele schöne... Wir müssen eine zweite Folge machen.
Ist doch gut, haben wir noch die zweite Folge. Machen wir gleich die nächste. Folge. Also jetzt nicht, aber die machen wir dann als nächstes. Weil mir kam nämlich auch noch die Idee, worüber wir auch noch eine Folge machen könnten, ist Alleinbleibtraining. Das ist ja auch ein Riesengebiet.
Oh nee, das würde ich nicht machen. Das ist zu individuell und es ist zu wenig Tierheim-Thema.
Aber verschiedene Hundesporte, da gibt es so viel, was man erklären kann.
Gut, dann machen wir eine Hundesportfolge als nächstes. Cool. Ich nehme bis dahin auch ein bisschen ab und gucke, dass ich mir irgendwie ein Zuggeschirr besorge. Und
dann machen wir live, wir machen Videos dazu.
Ja. letzte Frage. Was hat es damit auf sich, dass ihr euch am Wochenende mit euren Hunden im Schlamm wälzt?
Nicht jedes Wochenende, das ist ja...
Ich sehe jedes Wochenende auf Facebook Fotos und so. Chrissy lässt sich wieder von einem irgendwelchen Schlamm ziehen, da rutscht Eva gerade den Berg runter. Also ich meine,
Das euer Hobby Wochenende ist. Dieses Wochenende haben wir longiert, ganz gesittet auf einer grünen Wiese. Es gibt tolle Unternehmen oder wie sagt man das, tolle Veranstalter, die eben ein Hindernisparcours für Mensch und Hund aufbauen. Also es ist eigentlich ein vom Zughundesport aufgebaut. Also die Hunde sind im Zuggeschirr. Man soll eigentlich die meiste Zeit auch joggen und rennen. Und zwischendrin gibt es dann eben verschiedenste Hindernisse. Ja. Entweder man muss zusammen mit dem Hund halt über irgendwelche Heuballen klettern oder unter irgendwelchen
Stacheldrahtrollen durch.
So ungefähr. Also im Endeffekt, es bleibt alles witzig. Man guckt, was man von diesen Hindernissen zusammen mit seinem Hund als Abenteuer eben gestalten kann und gibt jetzt keine Zeit in dem Sinne, zumindest bei den Anbietern, wo wir jetzt unterwegs sind. Es geht wirklich nur um den Spaß. Also auch wenn man da jetzt nicht die perfekte Kondition hat oder man hat einen älteren Hund, der das nicht leisten kann, dann spaziert man da gemütlich durch diese schöne Landschaft und guckt einfach bei den Hindernissen, was man da Cooles machen kann. Ja. Vieles ist halt mit Matsch. Das ist halt
gut. Das ist könnt ihr ein Waschmittel empfehlen.
Nimmt Schuhe, die ihr danach wegschmeißt.
Ja. Vieles geht einfach drauf. Ja. Also auch diese Laufgeschirre, die ich jetzt für meine Hunde habe, die haben noch den Restdreck vom letzten Mal. Damit muss man einfach leben. Also da geht man natürlich auch nur hin, wenn man ein gewisser Typ Mensch ist, der so auf sowas auch Lust hat.
Lukas sagt immer, er ist dafür nicht Hundemensch genug, dass er da mitkommt.
Ja, das ist ihm zu viel. Dreck.
Ist das hier in der Nähe? Oder?
Nee, wir waren Mitte des Jahres waren wir in Bremerhaven. Also wir starten hauptsächlich bei Camp Karnes.
Ja, Camp Karnes. Werbung unbezahlt.
Bezahlt mit viel fantastischen Erinnerungen.
Ja, stimmt, das kostet Geld, oder?
Ja, klar, das kostet Geld. Und es gibt auch ein paar Fotografen auf der Strecke, die wollen natürlich auch entlohnt werden für ihre tolle Arbeit, die sie leisten. Ja. Aber die haben verschiedene Termine überall in Deutschland quer verteilt. wo man dann eben gucken kann.
Ja. Okay. Und es ist auch sehr, sehr, sehr toll. Da habe ich das letzte Mal so von geschwärmt, was man da auch mit seinem Hund zusammenwächst. Und ich habe gerade, also um Gottes Willen, jetzt auch unsere Opis, mit denen wir jetzt den letzten Lauf gemacht haben, da waren wir begeistert. Aber gerade den vorletzten, da bin ich mit meiner Wolfhündin gelaufen. Und was die punktuelle Schissbuchse sich für mich getraut hat und wirklich für mich geleistet hat, war ich mega beeindruckt. Aber habe ihr auch zugestanden, okay, das ist dir jetzt zu gruselig, ne? Sie schwimmt nicht, da hat sie halt einfach kein Vertrauen in ihre Schwimmkünste und das ist okay und das gesteht man dem Hund dann auch zu. Und das ist sowas, was, glaube ich, Leute unterschätzen, was so Situationen und Momente in der Bindung auslösen. Und was man da für Entwicklungsschritte machen kann, wie, miteinander.
Wie, ja, wie stolz die Hunde auch danach sind. Also dieses Wasserloch, das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, das war doch relativ lang. Beide Seiten vom Ufer waren bewachsen und meine Hündin schwimmt auch nicht gerne. Und wir haben das aber trotzdem zusammengepackt. Wir sind ja zusammen durch.
Du musst
ein
auch durch. Hochgehalten.
Ja, klar. Ich kann doch nicht nur den Hund da durchschicken.
Ja, natürlich, du kannst ja drum rumlaufen.
Nee, wir sind ein Team. Wir machen das zusammen.
Wie tief ist das?
Ich muss schon schwimmen. So tief, dass ich gesagt habe, ich bin eine zu schlechte Schwimmerin, um meinen 30 Kilo Wolfhund.
Also macht da eigentlich sowas wie ein Hundetriathlon oder?
Nee, es gibt solche und solche. Wie gesagt, es gibt auch was ohne Schwimmen, ne? Aber wir sind da durch und sie war so stolz und ich war stolz und wir sind wirklich gewachsen zusammen. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und auch sowas kann man natürlich im Alltag total toll unterbringen. Ja. Wenn man jetzt einen Hund hat, der jetzt auch nicht so viel Selbstbewusstsein hat und man klettert mit dem über so ein bisschen Baumstämme oder Äste, die schief liegen und der muss gucken, wo er hintritt. Auch sowas, die Hunde wachsen richtig. Ja, wenn die mal sehen, was die dann geleistet haben oder die trauen sich über, keine Ahnung, irgendwas drüber, wo sie vorher Angst hatten oder an den Schafen vorbei, wo sie die ganze Zeit sich nicht so, nicht mutig genug waren. Die sind danach richtig stolz und es macht einen selber glücklich.
Also, liebe Hundehalter, Hundehalterinnen, der Baum, der da zufällig mal wieder nach dem nächsten Sturm im Wald liegt, der ist sowieso schon weg. Da kann man auch mal ein Parcours draus machen.
Ja, und im Zweifelsfall Leckerlis verstecken.
Leckerlis verstecken und halt für jede Aktion ein Leckerli geben. Also ich habe das nur zumindest bei ihr gemerkt, bei Cherry, der liegt nämlich, bei uns liegen aktuell sehr viele Bäume rum und die springt darüber und man merkt, die mit jedem Sprung pusht die sich weiter auf und am Ende bleibt sie aber stehen und dann kickt mal rein jetzt. Ja, also ich bin hier gerade nicht für mich über die ganzen Bäume gesprungen, sondern für meinen Magen und
ja, ist doch schön. Aber es ist auch gut, wenn du das weißt und da auch deinen Hund nicht enttäuschst. Ja. Jetzt meiner brauchst nicht unbedingt. Der macht es auch einfach für, oh, guck mal, wie stolz die Mama ist.
oder streicheln.
Oder streicheln.
Ja.
Also als kleiner Aufruf für alle Hundehalter, ein bisschen mehr Abenteuer und ein bisschen mehr Ruhe.
Es muss nicht gleich die volle Packung Schlamm sein, aber wenn ihr Klamotten loswerden wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ihr das nach der heutigen Folge auch. Ansonsten Mut zum Abenteuer. Das ist auch ein guter Titel.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Gute Tiere, schlechte Tiere. Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.